Ich habe in der vorigen Woche die Grundzüge dieser aristotelischen Auffassung vom Gedächtnis besprochen, wo die wichtigsten Punkte in kurzer Wiederholung waren. Die Trennung von Gedächtnis im engeren Sinn einerseits, Erinnerung andererseits, die es ja auch bei Augustinus gibt, hat Aristoteles differenzierter gestaltet. Bei Augustinus war das einfach der Unterschied zwischen dem Speicher und einer nicht weiter beschriebenen Suchaktivität. Bei Aristoteles ist das Erinnern eine bewusste, eine zielgerichtete Aktivität und gilt ihm deshalb auch als spezifisch menschlich. Auf der anderen Seite hat er aber auch schon in dem, was er Gedächtnis nennt, aktive Elemente. Und da kann man dann an diese verschärfte Unterscheidung von Gedächtnis im engeren Sinn und Erinnerung, an diese Verschärfung, kann man eine Unterscheidung anknüpfen, die wir bisher kaum berücksichtigt haben, die uns aber dann im weiteren Verlauf noch ein bisschen mehr beschäftigen wird und die vor allem aus der Sicht unserer alltäglich wirksamen Gewohnheiten ebenso offensichtlich wie wichtig ist, nämlich die zwischen Lernen und Erinnern. In beiden Fällen haben wir aktive Elemente und es ist ganz wichtig, das Erinnern, oder es spielt eine große Rolle in vielen Theorien, das Erinnern als eine bewusste, wie man so sagt, oder ich eben jetzt mal vorläufig unter Anführungszeichen sagen möchte, mentale Aktivität zu beschreiben. Das ist deswegen wichtig, weil ja in den heutigen, in den modernen wissenschaftlichen Theorien über das Gedächtnis, wir werden das auch bei dem Erik Kandel sehen, das Lernen total im Vordergrund steht. Also, was da erklärt wird, wenn es darum geht, Gedächtnis zu erklären, sind Vorgänge, vor allem elementare Vorgänge des Lernens. Und natürlich spielt dann auch das Erinnern eine Rolle, aber das Lernen gilt eigentlich als die Grundlage. Das ist sehr, sehr wichtig, um das Verhältnis zwischen diesen traditionellen philosophischen Theorien und den aktuellen wissenschaftlichen Theorien einschätzen zu können. Also die Unterscheidung kann aber auch bei Aristoteles schon wirklich einen Anhalt finden, weil der eben das Erinnern als so eine bewusste Tätigkeit, wo man nach was Bestimmten sucht, wo man sich daran erinnern möchte, wie das war, wie ich zum ersten Mal, etc., etc. Also das ist auch bei Aristoteles, kann man da schon anknüpfen. Zweitens, der Begriff des Gedächtnisbildes, der jetzt einen eigenen Inhalt und eine allgemeine Bedeutung hat, weil Aristoteles eine Instanz vorsieht, die unabhängig von den Spezifika der Daten, die von den Sinnen geliefert werden, ein Bild erstellt und dieses Bild gleichsam verwaltet. Das ist das allgemeine Wahrnehmungsorgan, bei dem es ihm so sehr darauf ankommt, dass es kein zusätzlicher Sinn ist. Die Argumentation dafür, das habe ich letztes Mal versucht ein bisschen zu skizzieren, ist aber extrem kompliziert und sicher auch nicht befriedigend. Am ehesten wird man sich die Sache noch mit dem kurzen Gedankengang plausibel machen, den er dann anschließt an diese Überlegung, die mit den Elementen arbeitet. Der Gedankengang, ein abstrakterer Gedankengang, der mit der Unterscheidung von spezifischen und akzidentellen Qualitäten arbeitet. Die allgemeinen Qualitäten heißen zunächst einmal so, weil sie Qualitäten sind, die von den Daten aller Sinne ausgesagt werden können. Größe, Zahl, Gestalt und so weiter. Bei der Zahl ist das besonders einleuchtend. Ich kann von visuellen Erlebnissen ebenso wie von auditiven Erlebnissen oder von Tasteindrücken die Zahl ihrer Wiederholungen und so weiter angeben. Und ich habe immer denselben Begriff von Zahl. Wenn es, meint er jetzt, für die Wahrnehmung dieser Qualitäten einen eigenen Sinn gäbe, dann würde für den genau dasselbe Problem auftreten wie für die anderen Sinne untereinander, dass man nicht unmittelbar in dem, was man als Höreindruck hat, auch etwas sieht. Dann wäre sowas möglich, wie dass man gleichsam die Sieben als solche wahrnimmt und es eine akzidentelle Eigenschaft der Sieben wäre, dass sie apfelmengenförmig ist. Was eine Absurdität wäre nach seiner Auffassung. Er führt das an dem Beispiel von diesem Bekannten vor, der weiß ist, nicht? Wo es dann von der Qualität die Weiße eine zufällige Eigenschaft wäre, dass sie die Form des Herrn sowieso angenommen hat. Weil wir aber andererseits eben Zahl, Größe und so weiter nicht nur akzidentell wahrnehmen, sondern in ihrer Selbstständigkeit thematisieren können, muss es eine ihnen entsprechende eigene Wahrnehmungsagentur geben, die aber kein Sinn ist. Also der Gedankengang ist natürlich, wenn man das genauer betrachtet, negativ. Es gibt keinen sozusagen empirischen oder direkten Ausweis für diese Agentur, aber er sagt, wenn unsere Wahrnehmung und unsere Reflexion auf Wahrnehmung von der Art ist, wie sie ist, dann müssen wir eben annehmen, dass es so ein allgemeines Wahrnehmungsorgan gibt. Dann drittens, bei der Erinnerung erinnere ich Sie an die Bedeutung der Assoziationsregeln von Nachbarschaft, Ähnlichkeit und Gegensatz. Das ist schon was sehr Wichtiges. Und viertens, diese Metapher des Abdrucks. Also ein zumindest vorläufiges Bild für die Funktionsweise dieses allgemeinen Wahrnehmungsorgans. Und am Schluss der Vorlesung habe ich dann ein paar Hinweise gegeben auf Weiterentwicklungen der aristotelischen Ansätze im Mittelalter. Zwei Aspekte habe ich da hervorgehoben. Einerseits die Ausdifferenzierung dessen, was bei ihm in der Theorie dieses allgemeinen Wahrnehmungsorgans kompakt erscheint. Die nicht sinnlichen Elemente in Wahrnehmung und Gedächtnis, das ist bei ihm so zusammengefasst in dieser Vorstellung, obwohl natürlich, wenn er das dann diskutiert, ein bisschen Differenzierungen herauskommen, aber das hat man dann später in seiner Nachfolge systematisch ausdifferenziert. Und zweitens doch die Tendenz, die Gesamtheit dieser dann differenzierten Elemente unter den Hut der Bezeichnung innerer Sinn zu bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir auch schon bei Aristoteles sehen, dass er selbst kein eigenes, von Aesthesis verschiedenes Wort für dieses allgemeine Wahrnehmungsorgan hatte, dann sollte man denen, die ihm nachgefolgt sind, auch keinen Vorwurf daraus machen, dass sie nur für alle diese, für den Gesichtssinn genauso wie für den inneren Sinn das Wort Sensus gehabt haben und dann halt von einem Sensus communis gesprochen haben. Entscheidend ist, dass auch in diesen späteren Theorien ein Unterschied gemacht wird zwischen inneren und äußeren Sinn, aber es ist doch im Laufe der Zeit spürbar, dass es sowas gibt wie eine Versinnlichung des inneren Sinns. Also, dass der innere Sinn doch im Laufe der Zeit immer stärker oder immer näher heranrückt an die Vorstellungen der äußeren Sinne. Wenn wir jetzt ein ganz entferntes Beispiel nehmen, einen ganz entfernten Fokus bei Immanuel Kant, dann sind innerer und äußerer Sinn schon in ganz entscheidenden Merkmalen, in den Merkmalen, die theoretisch für ihn relevant sind, einander völlig gleichgestellt. Zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Rezeptivität. Sinn heißt Rezeptivität und sowohl innerer wie äußerer Sinn sind Formen, in denen Daten aufgenommen werden, während alles, was zur Verarbeitung von Daten gehört, einer anderen kognitiven Agentur oder Instanz zugeschlagen werden muss. Interessant ist, dass eben in diesen Traditionen der innere Sinn im Grund immer aus der theoretisch-systematischen Perspektive als die vermittelnde Instanz zwischen Körper und Geist betrachtet wird. Das ist nicht nur bei den aristotelischen, bei den arabischen Philosophen so, sondern es ist auch bei Thomas von Aquin nicht anders. Und diese Vermittlerrolle wird darin begründet gesehen, dass die einzelnen Agenturen, die innerhalb dieses inneren Sinns unterschieden werden, also das sind diese Agenturen, sind noch einmal Sensus communis, Imaginatio, Estimatio, also Imaginatio Einbildungskraft, Estimatio würde man übersetzen mit Urteilskraft oder Schätzungseinschätzungskraft, Memoria und vis cogitans. Also die Vermittlerrolle, die sie haben, wird vor allem darin oder ist vor allem darin begründet, dass sie einerseits allesamt körperlich sind. Die sind in dieser aristotelischen Tradition eigentlich immer bis in die frühe Neuzeit hin körperlich aufgefasst worden. Und es gibt auch schon die ganze Zeit hindurch Theorien, wo im Gehirn die lokalisiert sind. Da diese Theorien differieren und sind vor allem dann jetzt auch verschieden subtil ausgearbeitet. Aber lustig oder sagen wir, charakteristisch ist natürlich, dass das Gedächtnis immer ganz hinten unten ist. Ne? Während die höheren oder interessanteren von diesen Fähigkeiten, die sitzen da vorne in den vorderen Lappen. Also, dass die einerseits körperlich sind, andererseits aber von der Funktion her, also vom Sein her, körperlich, von der Funktion her, den eigentlich intelligenten, den wirklich geistigen Aktivitäten immer ähnlicher werden. Am offensichtlichsten ist das bei dieser Res Cogitans, was man in der Tradition auch nennt Analogon Rationis. Da geht es um denkanaloge Prozesse wirklich im körperlichen Bereich. Und so stellt man sich vor, dass dieser ausdifferenzierte innere Sinn vermittelt zwischen den externen Sinnen und dem, was der eigentliche Intellekt ist. Ich habe schon voriges Mal, und das werde ich auch heute dann noch einmal wiederholen, diese Formel gebraucht. Das sieht so aus, als würde das erfunden, diese Zwischeninstanz des inneren Sinnes, um eine Projektion zu bieten für alle unlösbaren Probleme, die man sonst hätte, wenn man über die Einheit von Körper und Geist nachdenkt. Wenn man etwas enger aus der Sicht der Gedächtnistheorie die Sache betrachtet, dann ist an dieser Differenzierung erstens wichtig oder auch fällig zunächst eine gewisse Doppelrolle der Einbildungskraft, Imaginatio. Einerseits wird Einbildungskraft relativ vage, generalisierend vorgestellt, als das Vermögen, vom Abwesenden eine Vorstellung zu haben. Das Abwesende gegenwärtig zu haben. Andererseits dient sie auch als ein Speicher, nämlich als Speicher jener Bilder, die dieser sogenannte Sensus communis erstellt. Also da sehen Sie eine Differenzierung jetzt. Bei Aristoteles gibt es einfach dieses Wahrnehmungsorgan, koine aesthesis, davon ist Sensus communis ja die Übersetzung. Da wird das nicht so herausgearbeitet. Dort entstehen diese Bilder, diese allgemeinen Bilder, die allgemeine Vorstellung von der Zahl, die unserer Fähigkeit zu zählen zugrunde liegt und oder von Größe oder von verschiedenen Figuren, und dort bleiben sie auch. Oder hier wird das jetzt in der Tradition, unterscheidet man das ein bisschen und sagt, der Sensus communis, der ist die Instanz, in der solche Bilder erzeugt werden oder entstehen, als Aufbewahrung dient die Imaginatio. Da muss man sehr gut aufpassen, terminologisch, beziehungsweise eigentlich, wenn man realistisch ist, kann man sagen, da kann man so gut aufpassen, wie man will. Da wird man sich immer verheddern, vor allem wenn man verschiedene Autoren aus verschiedenen Epochen betrachtet. Die Terminologie ist hier sehr, sehr schwierig. Diese Bilder heißen normalerweise, diese allgemeinen Bilder, die heißen Phantasmata und entstehen im Sensus Communis. Der Ort, wo sie gespeichert werden, heißt aber nicht Fantasie, wie man erwarten würde, nicht, dass die Fantasie der Ort heißt, wo die Phantasmata aufbewahrt werden, sondern der heißt eben Imaginatio. Das deutsche Wort Einbildungskraft, das wir meistens zur Übersetzung von Imaginatio verwenden, steht da ein bisschen quer, weil Einbildungskraft uns ja an den Aspekt der Hervorbringung, also die Bildungskraft ist die Kraft, das einmal überhaupt entstehen zu lassen, an die Hervorbringung eher denken lässt als an die Speicherung. Wenn Sie jetzt an die erste Funktion der Imaginatio denken, diese Kraft, Abwesendes präsent haben zu können, Vorstellung des Abwesenden, und wenn man das dann ein bisschen erweitert, in die Richtung, in der wir auch von Fantasie zu sprechen besonders geneigt sind, nämlich wenn man sagt, die Kraft, etwas vorzustellen, was nicht nur abwesend ist, sondern was es überhaupt nicht gibt, dann haben wir eben das, was wir eine lebendige, kreative Fantasie oder auch eine lebendige, kreative Einbindungskraft nennen. Und wenn Sie zu diesem terminologischen Arrangement jetzt rein hypothetisch mal, ohne dass ich Sie darauf verpflichten möchte oder auch ohne dass ich das überhaupt diskutieren will, so eine These hinzunehmen wie die, dass die Kreativität der Fantasie oder Einbildungskraft letztlich doch immer nur in der Neuzusammensetzung von etwas bestehen kann, wovon schon ein Bild oder irgendetwas, ein Eindruck vorhanden ist. Also alle Monster, die man sich vorgestellt hat, sind letztlich nur Zusammensetzungen aus Teilen oder aus Elementen, die man an irgendwelchen wirklich existierenden Tieren schon vorgefunden hat. Oder sie haben halt in der heutigen Zeit, würde man sagen, am Hinterkopf einen Fernseher eingebaut oder sowas. Dann hat man auch schon vorher gewusst, was ein Fernseher ist, wenn man sich erklären will, warum die auf Eindrücke, die von hinten kommen, reagieren können. Wenn Sie sich das vorstellen, dann hat man ein bisschen ein Motiv, ein kleines Motiv für die Zusammenfassung der beiden Funktionen in einer und derselben Agentur. Also wenn man sagt, auch dort, wo wir von der Kreativität der Einbindungskraft sprechen, muss sie doch immer etwas nutzen, was schon da war. Und das bringt das ein bisschen zusammen, vielleicht diese Vorstellung, dass man sie als Vermögen, etwas Nicht-Existierendes vorzustellen, zugleich sehen kann, wie als Vermögen, Bilder zu speichern. Aber sie hat diese Doppelrolle auf jeden Fall. Und natürlich bietet das ein bisschen einen Ansatz, ein klein wenig von Ansatz auch, mit dem Problem umzugehen, dass die, wenn diese nicht, die Differenzierung nicht getroffen wäre, immer diese Drohung im Raum steht, dass in dem Sensus Communis die neu hinzukommenden Bilder, die schon vorhandenen, immer überlagern werden und dann letztlich unlesbar machen werden, was da schon vorliegt oder schon als Abdruck vorhanden ist. Eine andere Sache, die in diesen Einteilungen auffällig ist ein bisschen, das ist das Vermögen der Estimatio. Also wenn man nicht wirklich davon ausgeht, dass die einfach nur duplizieren wollten auf so einer inneren Sinnfolie, nur duplizieren wollten, was der eigentliche Intellekt alles kann, dann muss man sich ja fragen, was haben sie sich jetzt da speziell darunter, was unterscheidet denn diese Estimatio von der intellektuellen Urteilskraft, also die dann ja letztlich doch immer ihren Ausweis hat darin, dass eine Einstellung in die propositionale Form finden kann, ne? Dass man aussprechen kann, so und so ist es, das ist ein so und so. Das ist eine ganz interessante Sache. Natürlich auch hier würde man besser von einem Analogon zur Urteilskraft sprechen. Was gemeint ist, es ist aber doch was Bestimmtes gemeint, nämlich meistens so etwas wie unmittelbare Reaktionen auf äußere Eindrücke bzw. Reize. Das heißt, die Vorstellung oder der Begriff dieses, wenn ich das so sagen darf, Analogon, Estimation ist, die ist gerichtet auf etwas, was man nennen kann, wovon wir ja immer das Gefühl haben, dass das dem eigentlichen Urteilen zugrunde liegt, nämlich eine positive oder negative Einstellung bilden zu etwas, etwas akzeptieren, etwas ablehnen. Und wir haben ja so das Gefühl, dass das Fähigkeiten sind, dass wir Stellung beziehen können, in diesem Sinn des Ablehnens oder Akzeptierens, dass das dem zugrunde liegt, dass wir sagen können, ja, so ist es oder ja, so ist es nicht. Dann in der sprachlichen und von dem unmittelbaren Erleben etwas distanzierten Form. Was hier gemeint ist mit dieser Estimatio im inneren Sinn, das ist sowas wie unmittelbare Reaktionen auf äußere Eindrücke, das Erschrecken vor einer bedrohlichen Gestalt. Zum Beispiel auf die bedrohliche Gestalt durch Erschrecken, durch Zurückweichen, aber jetzt eben nicht das Physische, sondern im Inneren zurückweichen, im Gegensatz zum von etwas angezogen werden. Diese Art von Stellungnahmen, die da auf einer mehr oder weniger klaren psychosomatischen Ebene ablaufen. Natürlich gibt es auch beim Erschrecken vor der bedrohlichen Gestalt sowas wie einen bildartigen Anteil, die bedrohliche Gestalt selbst, aber zusammen mit etwas Unbildlichem, nämlich dieser quasi Beurteilung als bedrohlich. Und das wird, solche Einstellungen werden auch gespeichert. Das ist Ihnen natürlich sehr wichtig gewesen, um zu erklären, worin Ähnlichkeit und Unähnlichkeit zugleich des Verhaltens von Tieren gegenüber dem menschlichen Verhalten besteht. Dass man sagt, aha, ja, die, natürlich, wenn man den oft und oft mit dem Stock bedroht, den Hund oder sowas, dann lernt er darauf in einer bestimmten Weise zu reagieren. Dann bildet sich sowas Ähnliches wie eine generalisierte Einstellung oder Gewohnheit. Und solche partikularen Einstellungen, urteilsähnliche Stellungnahme, ähnliche Reaktionen, das wird gespeichert in der eigentlich sogenannten Memoria. Eine Frage, die man sich jenseits von Details bei allen diesen Dingen auf jeden Fall stellen wird, ist natürlich, wenn also der Körper in einer gewissen Weise auf seine Art, was immer das sein mag, sowieso schon alles das kann, was der Intellekt vermag, nämlich urteilen, schließen, vorstellen. Was macht dann das Spezifische des Intellekts eigentlich aus? Was ist dann, wenn wir das alles da so da abbilden, was ist dann eigentlich das Besondere des Intellekts? Das könnte man natürlich jetzt auch in einzelnen, sowohl systematischen wie auch historischen Details durchgehen, da kann ich Ihnen wirklich nur den Hinweis geben, dass die Antwort, die am ehesten noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit über die Jahrhunderte hinweg gegeben wird, lautet, das Spezifikum des Intellekts ist die Verallgemeinerung, die Fähigkeit, Qualitäten als selbstständige Allgemeinheiten erfassen, aussagen und zueinander in Beziehung setzen zu können. Und mit Verallgemeinerung ist hier ein anderer Status gemeint, als eben bei jenen allgemeinen Qualitäten Größe, Zahl, Gestalt zunächst gemeint war. Nämlich, es ist gemeint begriffliche Allgemeinheit, im Unterschied zu der Allgemeinheit einer Form, die von sinnlichen Eindrücken abstrahiert werden konnte. Beispiele sind hier immer ein bisschen hinkend, aber etwa das Identische an einer Menge von verschieden großen und verschieden gefärbten Quadraten zu erfassen, ist was anderes als den Begriff Quadrat zu haben. Also wir können in der Entwicklungspsychologie werden Experimente gemacht mit Kindern, wo man als eine entscheidende Stufe in der Entwicklung feststellt, dass wenn man ihnen da so einen Haufen von verschieden gefärbten und verschieden großen Quadraten hinlegt, es und irgendwo andere ausgeschnittene Figuren, dass es dann eine wichtige Stufe ist, wenn sie alle die, da gibt man so ein Quadrat und sagt man, jetzt such die so wie das sind. Na, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann gibt es die, dass die alle Roten suchen, weil das Quadrat gerade rot ist und dass man sagt, ja, aber da gibt es noch andere, die sie und dann kann man halt sagen, jetzt hat das Kind die Fähigkeit, die Quadrate auszusortieren von allen anderen, dann hat, von allen anderen Figuren, dann hat es so eine allgemeine Form erkannt oder abstrahiert in einer gewissen Weise. Aber es hat noch keinen Begriff von einem Quadrat. Das ist, es kann auch anderes, wenn ein Kind das kann, dann gibt es andere signifikante Sachen, die es dann noch nicht können muss, zum Beispiel. Also das ist etwas, was man in der Entwicklung früher kann, zum Beispiel als ein Quadrat zu zeichnen, im Unterschied zu einem Kreis oder sowas. Also, aber von allem dem distinkt ist, sozusagen wirklich einen Begriff vom Quadrat zu haben, als einer besonderen Art von geometrischer Figur, die dadurch gekennzeichnet ist, das und so weiter und so weiter. Was eben dann mehr ist, als dann man sagt, das ist nichts Rundes dran. Aber zu erklären, worin dieser Unterschied besteht, wirklich, also zwischen der Abstraktion einer Form aus gegebenen Formen und der Fassung eines Begriffs, das ist eine andere Sache. Und man kann ja auch nicht von vornherein sicher sein, dass das ein Unterschied ist, der sozusagen immer bestehen wird. Also dass man vielleicht in dem Nachgehen der Frage, worin besteht eigentlich dieser Unterschied, vielleicht draufkommt, dass es letztlich da eine Ebene der Analyse gibt, wo man sieht, den gibt es gar nicht, ne? Sondern den gibt es erst ab einer bestimmten Komplexität. Aber das ist natürlich, Fußnote, eine von den Fragen, die sowas wie externe Motivation für die Beschäftigung mit dem Universalienproblem abgegeben haben, das ganze Mittelalter hindurch. Was ist sozusagen der Unterschied zwischen solchen Formen, die da bloß abstrahiert sind, und dem wirklich selbstständigen, der selbstständigen Allgemeinheit? Lassen wir das auf sich beruhen und schauen noch einmal auf die strategische Seite dieser Verdoppelung der kognitiven Funktionen. Ist das nicht wirklich, sage ich jetzt zum dritten Mal, einfach eine Projektion aller unlösbaren Probleme der Erkenntnis auf so eine verbindende Instanz? Wenn man ausgeht von der Frage, wie ist es denn möglich, wenn das eigentliche Denken, die Intellectio, eine vom Körper radikal verschiedene Sache ist, wie ist es dann möglich, das zu denken, was man sehen kann? Muss da der Graben nicht noch viel unüberwindlicher sein als zwischen den einzelnen Sinnen? Und muss das denken zu können, was man sehen kann, nicht noch viel unmöglicher sein, als den Anblick einer Praxiteles-Statue hörend zu genießen? Und da schiebt man halt dazwischen so eine Folie zwischen die unvereinbaren Pole, ein drittes, von dem man einfach sagt, na, das ist beides in einer gewissen Weise. Das ist sowohl körperlich, wie macht auch das, was wir ohne Körper machen können. Machen Sie einen Purzelbaum, aber bewegen Sie sich nicht dabei. So, in der Art. Wenn das nicht geht, wenn das so nicht geht, dann nehmen wir halt an, irgendwie so in der Art und Weise. Das erscheint vor allem aus der klassisch modernen Sicht, wie sie von den kartesischen Ideen geprägt ist, als absolut unzulässig, unwissenschaftlich und kritisierenswert. Das wird eben gebrandmarkt in der klassisch-rationalistischen und empiristischen Tradition als sich in die eigene Tasche lügen. Man kann die Sache aber natürlich auch ganz anders sehen. Genau umgekehrt. Man kann in diesen Theorien, die da im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit über psychophysische Zusammenhänge oft als psychosomatische Theorien im engeren Sinn entwickelt worden sind, wirklich auch Ansätze zu einer Naturalisierung der intelligenten Funktionen sehen. Und man kann sie sehen als Vorboten einer empirischen Erkenntnispsychologie, die erst sehr viel später als Wissenschaft, selbstständige Wissenschaft Fuß gefasst hat. Das ist ganz einfach. Man braucht sich ja dazu nur vorstellen, dass man statt diese Folie dazwischen wegzulassen, einfach das selbstständige Denken weglässt. Warum soll man nicht das weglassen? Jetzt haben wir sowieso was gefunden, wo wir alles, was uns da immer interessiert hat, hinprojiziert haben. Jetzt lassen wir unsere ursprüngliche Fantasie einfach bleiben. Ne? Das kann man sich denken, das ist sehr wichtig, dass man sich das denken kann. Aber das ist nicht der Gesichtspunkt, den wir jetzt als nächstes einnehmen werden. Und wir werden auch nicht in dem, was ich Ihnen heute dann noch erzählen möchte über Descartes, den Gesichtspunkt seiner klassischen philosophischen, metaphysischen Thesen einnehmen, die in den Meditationen, aus den Meditationen den meisten bekannt sind. In den Meditationen ist es eben so, wie ich es zuerst gesagt habe, da geht es einfach darum, diese Folie zu eliminieren. Für den Descartes, das Discours de la Méthode, also von den frühen 30er Jahren an, ist das entscheidende Motiv die Eliminierung dieser Zwischenfolie. Wir haben, wie könnte man das sagen, die Parole, alles was wie Denken ist, ist eben Denken. Und das ist eine einzige Instanz. Alles, was das kann, was das Denken kann, ist das Denken. Das ist eine Einstellung, die von enormer Bedeutung ist in den rezenten Debatten über Funktionalismus, wie man heute sagt, in der Auseinandersetzung mit der Frage der denkenden Maschinen etc. Ne? Ein Standpunkt ist, egal, was das sonst sein mag, wenn es was ist, was das kann, was Denken ist, na, dann denkt es eben. Also streiten müsste man sich eigentlich darum, was erwarten wir von dem, auf diese Frage komme ich noch, was erwarten wir von einer Erklärung von dem, was Denken ist, damit wir dann nachschauen können, was es ist, was diese Maschine kann. Dieses Hin und Her, das ist eine sehr charakteristische, wichtige Sache. Also Descartes, alles was wie Denken ist, ist Denken und alles was in derselben Weise ausgedehnt ist, wie ein Körper ausgedehnt ist, ist eben der Körper, ist eben die ausgedehnte Substanz, das was er nennt Corpus generaliter sumptum. Nicht die einzelnen Körper, die wir unterscheiden können, sondern, wie man heute vielleicht sagen würde, das Körperliche oder der Körper schlechthin. Eine innere Ausdehnung gibt es ebenso wenig wie Schlussvorgänge im Körperlichen. Also auch damit will ich mich eigentlich nicht beschäftigen jetzt, auch das ist nicht das, was ich Ihnen jetzt beschreiben werde, sondern gewisse für uns interessante Gedanken des frühen, noch gar nicht so sehr an Metaphysik interessierten Descartes, und das beschreibe ich Ihnen auch nur ansatzweise, und da steht leider halt, ich meine vielleicht leider, doch eine gewisse kleine Abweichung oder einen Exkurs da in allgemeinere Fragen des Zusammenhangs von Erkenntnispsychologie und Erkenntnistheorie im engeren Sinn. Erkenntnistheorie so quasi als einer eigenen Disziplin in der Philosophie, die da in dieser Zeit im 17. Jahrhundert aufkommt, mehr oder weniger mit ihrem Aufkommen blitzartig nicht nur zu einer eigenen Art von Theorie wird, sondern zur Leittheorie der Philosophie. Man kann in diesen Gedanken, die ich da jetzt skizzieren werde, den einen oder anderen Punkt finden, mit dem sie sich anhängen ließen an das, was ich bis jetzt bei Augustinus und Aristoteles besprochen habe. Einen solchen Punkt werde ich dann später erwähnen. Aber alle derartigen Zusammenhänge, Affinitäten, Verwandtschaften sind vollkommen davon überlagert, dass Descartes, auch schon der junge Descartes, wenn er etwas über das Gedächtnis sagt, aus einem vollkommen anderen Horizont auf die Sache zugeht und sich für etwas vollkommen anderes interessiert als diese Autoren, die wir bis jetzt besprochen haben. Für diese Autoren war der Horizont des Interesses am Gedächtnis, an der Einbindungskraft die Seele. Ihr Interesse war eine Theorie der Seele. Das waren Leute, die sich auch für andere Sachen interessiert haben als für die Seele. Aristoteles insbesondere hat sich, das ist sehr wichtig, um ihn zu verstehen, dass man sieht, dass er sich für verschiedene Sachen in ihrer Verschiedenheit interessiert hat, für die Gesetzmäßigkeiten, mit denen sich die Sterne bewegen, für die Gesetzmäßigkeit, mit der sich die erdnahen Körper bewegen, für die Gesetzmäßigkeiten, die man berücksichtigen muss, wenn man jemanden anderen von irgendwelchen x-beliebigen Sachen überzeugen will, für die Gesetzmäßigkeiten des logischen Schließens und so weiter und unter allen diesen Dingen auch und natürlich sehr wichtig, auch für die Seele interessiert hat. Und auch bei Augustinus ist es natürlich so, dass er sich hauptsächlich für die Seele und für sein Seelenheil interessiert hat, wenn er über das Gedächtnis nachgedacht hat. Die Seele war der Horizont. Die Seele als Einheit verschiedener Funktionen, vegetative, sensitive, intellektuelle Funktionen, also Fähigkeiten der Ernährung und Fortpflanzung, Fähigkeiten der Orientierung in einer Umwelt, könnte man sagen, durch Wahrnehmung, sensitive Fähigkeiten und bei bestimmten Lebewesen im engeren Sinn intellektuelle Fähigkeiten und im Bereich des Sensitiven oder an der Schnittstelle von Sensitiven und Intelligenten wurde eben dann so etwas wie das Gedächtnis diskutiert. Für Descartes waren alle diese Fragen, diese ganze Frage nach der Seele, völlig nachrangig. Für ihn waren, das muss man verstehen, dass da sozusagen im Denken eine wirkliche Verschiebung, eine Umstülpung stattfindet oder schon natürlich stattgefunden hat und quasi besiegelt wird. Für ihn waren überhaupt alle Fragen nachrangig, deren Ziel die Erklärung einer bestimmten vorgegebenen Sache gewesen ist. Sei diese Sache jetzt die Seele oder die aus den Elementen bestehenden beweglichen Körper oder die Sterne oder die Zahlen. Descartes war der Auffassung und ist sehr früh zu der Auffassung gekommen, dass es gar keinen Sinn hat, auf das Erkennen irgendwelcher bestimmten Sachen loszugehen, bevor man nicht geklärt hat, was überhaupt die Struktur und die Funktionsweise unserer Erkenntniskraft ist. Alle anderen Fragen müssen aufgeschoben, suspendiert, in der Kastel eingesperrt werden, solange wir nicht geklärt haben, was es überhaupt heißt, etwas zu erkennen und welche Ressourcen uns faktisch zur Verfügung stehen, um etwas zu erkennen. Also kindisch, aber in einer gewissen Weise richtungsangebend, das Bild der Entwicklung einer Wissenschaft von unten nach oben, wie es bei Aristoteles geprägt ist, wird umgekehrt. Wissenschaft geht von oben nach unten. Wenn wir zuerst sozusagen das Allgemeinste mit dem Allgemeinsten anfangen und dann schauen, das ist letztlich ungerecht, das reicht überhaupt nicht aus, um zu erklären, welche Theorien er im Einzelnen vertreten hat, aber um diese allgemeinste Einstellungsänderung plausibel zu machen, gibt das ein bisschen das Schema an. Jetzt wird man natürlich einwenden, und das ist jetzt ein bisschen das Exkursartige und vielleicht Langweilige in dem, was ich Ihnen erzähle, aber jetzt wird man natürlich einwenden, dass diese Einstellung natürlich von Anfang an was Unmögliches verlangt, weil sie ja voraussetzt, dass man das Erkennen erkennt oder dass man was erkennt, bevor man erkennen kann. Wir wollen, bevor wir uns an die wissenschaftliche Erkenntnis von irgendwas machen, schon herausfinden, was Erkennen ist und kann, müssen aber, um das erkennen zu können, auch schon in Anspruch nehmen, vorher erkannt zu haben, was das Erkennen ist und kann. Dieser Einwand, der die Welt kann man einteilen in Menschen, die den lächerlich finden, und andere, die sagen, der ist aber das Entscheidende. Ist besser, man stellt sich da nicht auf eine von den beiden. Also man versucht, irgendwas, einen Platz zu finden, wo man sich da nicht deklarieren muss. Wichtig ist, dass man den Einwand ernst nimmt. Dass man das ernst nimmt und die Art und Weise, wie Descartes ihm begegnet, diesem Einwand begegnet, das muss man verstehen. Wenn man das nicht versteht, dann kann man ihn nicht wirklich kapieren. Also dann hat man keinen Zugang zu dem, wie dieses Denken wirklich funktioniert hat von diesen Menschen. Da kann man alle möglichen Thesen, die man in Büchern liest und so weiter, das kann man auswendig lernen und sagen, diskutieren wir jetzt mal, warum soll eigentlich der Körper von der Seele verschieden sein und solche Sachen. Aber man kriegt keinen Zugang zu dem, was ihn wirklich motiviert hat. Ich kann nur sehr verkürzt andeuten, worum es da geht, aber ich hoffe, dass ich den einleuchtenden Punkt treffe. Also vielleicht nicht den Schwerpunkt in der Sache, aber den, wo es am ehesten einleuchtend wird. Also das Erste wäre, dass man sich klar macht, dass jeder, der über Erkenntnis in der Absicht, in Begründungsabsicht nachdenkt, also dass jeder, der über das Erkennen in einer ernsthaften Begründungsabsicht nachdenkt, mit diesem Einwand konfrontiert ist. Jeder. Also ich glaube, es ist irgendwo geklärt worden, wo diese Metapher herkommt, die logischen Empiristen im Wiener Kreis. Ich glaube, der Neurath hat dieses Bild verwendet, bei Popper kommt es auch immer wieder vor, glaube ich, mehr als einmal, von dem Umbau auf offener See. Nicht? Wenn wir so Erkenntnistheorie oder sowas betreiben, dann sind wir wie solche, die auf einem Floß auf offener See das Floß umbauen müssen. Wir sind immer schon auf einem Floß unterwegs, wenn wir damit anfangen, aber wir wollen erst das Floß haben, dass wir wirklich Umbau auf offener See ist so eine Metapher dafür. Dann, zweitens, sollte man damit rechnen, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, auf diesen Einwand zu reagieren. Und meines Erachtens ist es hilfreich, sich eine extreme Variante der Reaktion, wie etwa die platonische Anamnesislehre, vorzustellen. Das ist ein Extrempunkt auf der Skala der Reaktionen, nämlich eine Lehre, die im Grunde nichts anderes sagt als: Es ist halt so, dass vor jedem Erkennen und insbesondere jeden Erkennen des Erkennens das Erkennen schon vorhergegangen sein muss, auch wenn es uns nicht bewusst gewesen ist, dass also in einer gewissen Weise jedes Erkennen den Charakter des Erinnerns hat. Und im Kontrast gegen diese extreme Auffassung muss man sich jetzt vorstellen, was die Auffassung von Descartes gewesen ist. Im Ausgang davon kann man sich das vorstellen. Wenn wir etwas erkennen wollen, dann gibt es einfach immer irgendwas, was wir nicht wissen. Wenn wir etwas erkennen wollen, dann ist da was wir noch nicht wissen, aber eben gerne wissen möchten. Etwas, worüber wir noch keine Klarheit haben, aber Klarheit gewinnen möchten. Aber es gibt auch immer etwas, was wir wissen. In unserem Fall, das Erkennen kann uns nicht völlig unbekannt sein, wenn wir darauf ausgehen, herauszufinden, was es eigentlich ist und was es eigentlich kann. Der springende Punkt ist, und darum habe ich eben diesen platonischen Extremfall eingeführt, der springende Punkt ist, dass wir das nicht, als seiner Auffassung nach, dass wir das nicht als eine Frage des Ebenenwechsels verstehen dürfen. Also wenn wir sagen, natürlich, müssen wir, wenn wir das Erkennen untersuchen wollen, schon irgendwas müssen wir schon erkennen oder erkannt haben. Und Plato sagt, ja genau, nämlich das, was das Erkennen eigentlich ist, und so davon haben wir schon irgendwie mal in einem früheren Leben, vor 10.000 Jahren hat unsere Seele davon schon, und jetzt sind wir wieder in einem degenerierten Zustand und müssen das erst wieder hervorkramen und so weiter. Aber es gibt, oder man sagt transzendent oder sonst irgendwie schon mal sowas, woran diese Erinnerung, wohin uns diese Erinnerung wieder bringen kann, und dann aktualisieren wir das wieder. Das ist ein Ebenenwechsel. Die Einstellung von Descartes, das ist schon klar, man muss schon was erkannt haben, wenn man auf das, man muss ja wissen, was das ist, was man sich erklären will. Ja? Im Unterschied zu irgendwas anderem, was man sich auch erklären können wollte. Aber erklären wollen könnte. Ja, so. Aber wir dürfen uns das nicht als einen Ebenenwechsel vorstellen, wo wir mit der Erfindung der höheren Ebene dann immer schon alles erklärt haben, was wir überhaupt wissen wollen, sondern wir müssen uns das vorstellen als einen gemischten Zustand auf ein und derselben Ebene. Das ist die Grundidee. Wir müssen uns das, was als dieses Paradox des Erkennens vor dem Erkennen erscheint, ausbuchstabieren in die zwei Aspekte, die ihre Berechtigung haben. Wollen wir was erkennen, gibt es was, was wir noch nicht kennen. Andererseits müssen wir schon irgendwas erkennen haben, weil wir ja wissen, was das ist, was wir erkennen wollen. Und jetzt hat es eben keinen Sinn, das auf zwei Ebenen aufzugliedern, so dass man sich da in die eigene Tasche lügt einfach, indem man sagt, naja, auf der Ebene haben wir eh das alles immer schon gewusst, wir können uns nur nicht erinnern. Sondern wir müssen es als einen gemischten Zustand auf ein und derselben Ebene betrachten. Können Sie das verstehen? Ja, ne? Das ist einfach ein Zustand, wo Bekanntes und Unbekanntes gemischt ist. Und für so diese Art von Zustand, wenn es sich um einen, so als Intellekt, als Situation des Intellekts, ne? Das ist ein Zustand, in dem sich der Intellekt findet. Und für diese Art von Zustand gibt es ein Wort, ein ganz bestimmtes Wort, das jeder kennt und das auf diese Art und Weise sozusagen verständlich gemacht werden kann, was das ist das Wort Problem. So ein Zustand ist der für ein Problem typische Zustand. Ein Problem ist eine Mischung aus Bekannten, man kann auch sagen einer Angabe und etwas Erfragtem, einem Unbekannten. Jedes Problem hat diesen Charakter, jedes Problem ist eine solche Mischung. Und das Wichtige für den frühen Descartes ist, dass er durchgängig und in einer sehr radikalen Weise Erklären als Problemlösen versteht. Etwas erklären heißt eine bestimmte Frage haben. Eine bestimmte Frage haben heißt, mit so einer Mischung, mit einem Problem konfrontiert zu sein und eine Erklärung geben zu können, heißt, ein Problem lösen zu können. Also seine Theorie des Erkennens überhaupt ist ganz allgemein genommen eine Theorie der Problemlösung. Das Lösen eines Problems besteht darin, das Bekannte und das Unbekannte so in Beziehung zueinander zu bringen, also solche Beziehungen zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten in dieser Mischung herauszuarbeiten, dass von dem Bekannten her das Unbekannte quasi aufgeschlossen werden kann. Also das Bekannte und das Unbekannte so in eine Beziehung zueinander zu bringen, in dieser Mischung, so zu manipulieren so quasi, dass man von dem, was einem das Bekannte an Anhaltspunkten bietet, das Unbekannte aufschließen kann. Was soll das heißen? Wiederholt sich hier nicht nur in einer anderen Sprache das, was immer schon das Problem war. Wie soll man das Unbekannte, das man ja gerade nicht kennt, in eine Beziehung zum Bekannten bringen? Also über diese Beziehung hinaus, die eben schon darin besteht, dass man damit konfrontiert ist, in einer gewissen Weise. Also ein Bild, das ich immer verwendet habe, wenn ich das beschreibe, ist, man findet sich in einer Situation im Nebel. Man ist im Nebel und hat eine Taschenlampe. Das ist sozusagen die Taschenlampe hat einen bestimmten hat einen bestimmten Radius, den man mit dir erleuchten kann und den man was erkennen kann. Und was kann man jetzt machen, um den undurchdringlichen Nebel auch sozusagen durchdringlich machen, ne? So in der Art. Man kann versuchen, eine stärkere Taschenlampe in seinen eigenen Taschen zu finden, die man bisher nicht hatte. Das ist nicht das Rezept, das entspricht nicht dem, wie er dann vorgehen wird. Man kann sich verschiedene andere. Natürlich ist man in dem Fall des Erkennens, worum es hier geht, in einer bisschen anderen Situation, aber so als vorläufiges Bild, ne? Das mit der Taschenlampe im Nebel. Wie soll man das Unbekannte, das man ja gerade nicht kennt, in eine Beziehung zu den Bekannten bringen? Es gibt eine sehr, sehr allgemeine Antwort bei ihm, die man im Gegenzug an einem ganz extrem speziellen Beispiel plausibel machen kann. Also die Antwort ist sehr allgemein, das Beispiel, wodurch sie plausibel wird, ist sehr konkret und spezifisch. Die Antwort ist der Begriff des Zeichens. Das Zeichen, man bringt das Unbekannte mit dem Bekannten in eine Beziehung, die man sozusagen verändern kann oder produktiv verändern kann, indem man das Unbekannte durch ein Zeichen vertritt. Ein Zeichen ist immer, jedes Zeichen ist immer etwas anderes als das, wofür es steht, hat aber seine ganze Bedeutung darin, dass es eben für dieses andere, das es nicht ist, steht oder stehen kann. An einem Zeichen ist nur in einer zweiten oder dritten Reflexionsstufe interessant, was es einfach als das ist, was es ist. Das, was auf der ersten Stufe an dem Zeichen interessant ist, ist das, was es nicht ist. Das andere, wofür es steht. Das ist der Weg, wie man sozusagen das Unbekannte hereinziehen kann in den Bereich dessen, was man schon kennt. So, dass die Analyse dieser Beziehung zwischen dem Bekannten, das uns sprachlich oder sonst wie gegeben ist, dass man das in Beziehung bringen kann über ein Zeichen, sodass die Analyse dieser Beziehung zu einem Aufschluss über das Unbekannte führt. Das ist die Antwort in ihrer Allgemeinheit. Der spezielle Fall, der sie plausibel macht, zumindest für Descartes, ist die Arithmetik, die Entwicklung der Arithmetik. Die unbekannte Größe wird durch ein völlig willkürliches Zeichen, die unbekannte Zahl wird durch einen Buchstaben vertreten und so in die Angabe, die aus lauter Zahlen und Operationszeichen besteht, einbezogen. Mit dem Buchstaben wird genauso herumgerechnet, der wird von links nach rechts verschoben, der wird abgezogen, dazu addiert, der kann im Teiler, im Zähler eines Bruches stehen. Mit dem wird genauso nach denselben Regeln hantiert wie mit den Zahlen. Obwohl, er ist ja gar keine Zahl, er ist einfach ein Buchstabe. Ja? Und am Schluss sieht man, welche Zahl er ist. Ja? Das ist absolut überzeugend. Ne? Das ist für ihn eine unglaublich, das ist die zentrale Motivation für ihn. Was kann man dem Begriff des Zeichens zutrauen? Am Schluss haben wir die Lösung der Gleichen und es stellt sich heraus, welche Zahl das war. Der Buchstabe wird behandelt, wie wenn er eine Zahl wäre, aber er ist keine Zahl. Aber was an ihm interessant ist, was man mit ihm machen kann, ist alles das, was man sonst mit einer Zahl macht. So lang bis zu dem Punkt, wo man das Unbekannte aufgeklärt hat. Möglicherweise kann man es nicht. Manche Gleichungen führen zu keiner. Also sagen wir mal, im Rahmen der Aufgabenstellung, die wir haben, gibt es Gleichungen, die können wir nicht auflösen. Dann kann man sagen, vielleicht muss man den Begriff des Problems oder den Begriff der Gleichung erweitern und auf eine andere Stufe bringen, dass man das sagt, es muss für alles eine Lösung geben oder so. Ja? Das ist das eine, ja? Ist das halbwegs verständlich? Doch, glaube ich, nicht? Dass das eine Alternative ist zu der Vorstellung, von dem, es muss auf einer höheren Ebene alles eh schon so gewesen sein, wie wir wollen, dass es ist, wenn wir verstehen wollen, wie es möglich ist, dass wir rechnen, denken, uns in unserer Umwelt orientieren. Das ist das eine. Und das andere, das, was eigentlich dann schwieriger zu verstehen ist und die komplexe Sache ist, dass er sagt, und so muss man das Problem der Erkenntnis behandeln. So muss man das Problem der Erkenntnis behandeln, oder vielleicht sollte man sagen, in diesem Sinn muss man Erkenntnis selbst auch als ein Problem behandeln. In diesem Sinn vom Problem muss man Erkenntnis selbst als ein Problem behandeln. Das heißt, man muss eine Angabe notieren können und dann muss man ein passendes Zeichen für das Unbekannte einsetzen können. Man muss, also sein eigentliches Vorbild, sein ursprüngliches Vorbild sind ja die sogenannten Ortsprobleme in der elementaren Geometrie oder so. Das ist sein ursprüngliches Modell. Gegeben sind so und so viele Gerade und ein Kreis und suche den Ort aller Punkte, der, was weiß ich, zu einer Tangente an diesen Kreis gehört und so weiter. Diese und jene Gerade in dem und dem Winkel schneiden und so. Also man muss eine Angabe, so wie bei diesen Ortsproblemen, muss man eine Angabe notieren können. Das entspricht dem, es muss schon was erkannt sein. Und dann muss man eben ein Zeichen finden für das Unbekannte. Das Zeichen muss natürlich passend sein, so wie man ja auch bei den Gleichungen unter Umständen für mehrere Unbekannte Zeichen braucht. Was heißt es, hier eine Angabe zu haben? Das heißt, es muss etwas geben, was eindeutig ein Fall von undiskutierbar eindeutig ein Fall von Erkenntnis ist. Sonst hat es keinen Sinn. Also wir müssen davon ausgehen, dass es elementare, einfache, undiskutierbare Fälle von Erkenntnis gibt. Und der wichtige Punkt ist, dass er sagt, es ist völlig egal, wie banal die sind. Es gibt einfach Sachen, die sind so, wie sie sind, die sind vollkommen banal, simpel, einfach, aber es ist klar, das ist Erkenntnis. Da hat er ein paar Beispiele, also später in seiner späteren Philosophie, wissen Sie ja alle, da wird das sehr problematisiert und da schrumpft das dann zunächst mal zusammen auf eine einzige Sache, aber in seiner frühen, dieses Ich denke, also bin ich und so, also aber dieses Ich denke, aber in seiner frühen Philosophie geht es ihm nur einfach darum, dass es sowas gibt und da hat er verschiedene Beispiele. Die sind, können wir alle diskutieren. Die Sache mit dem Ich denke findet sich auch schon unter diesen Beispielen, aber andere sind solche wie eine Kugel ist überall gleich rund oder 1 und 1 ist 2 oder solche Sachen. Ja? Es gibt einfach Dinge, die sowas, was man unmittelbar erkennt, einfach dadurch, dass man sagt, ich will was erkennen, ja? Das nennt er Intuitionen. Das sind so einfache Elemente. Das ist nicht alles. Damit man überhaupt von Erkennen sprechen kann, meint er, es muss auch sowas wie eine, jetzt drücke ich das in einer Weise aus, die bei ihm mal vorkommt, aber wahrscheinlich nicht ganz die richtige ist, aber es muss auch sowas geben wie eine Intuition von der Verknüpfung von Intuitionen. Also wir haben Erkenntnis von notwendigen Beziehungen zwischen gewissen Intuitionen. Davon, dass bestimmte Dinge sich aus was anderem mit Notwendigkeit ergeben. Also dieser Bereich, diese Angabe, was da alles gegeben ist, da überspringe ich jetzt viel. Das hat eine bestimmte Grenze, ist aber nicht wenig. Es entspricht ziemlich genau dem, was im Grund, glaube ich, auch Plato schon im Auge gehabt hat, wenn er gesagt hat, man muss Geometrie können, wenn man in die Akademie eintritt. Es entspricht im Prinzip dem, was man eine einfache Proportionenlehre nennen kann. Also mit dem, was wir da als Angabe haben, haben wir die Fähigkeit, bestimmte Aufgaben, bestimmte Probleme sozusagen einfach und in transparenter Weise zu lösen. Was man in der philosophischen Tradition die Ratio genannt hat. Da gibt es auch natürlich eine, etymologisch kann man da tausenderlei Sachen ins Treffen führen für die Äquivalenz zwischen diesem philosophischen Begriff der Ratio und einer mathematischen Proportionenlehre. Das Wichtige ist, dass er sagt, das sind Probleme, die sich quasi von selber lösen, die sich dadurch lösen, dass der Verstand, der Intellekt nur mit sich selbst zu tun hat und sich selbst immer durchsichtig ist. Also wenn ich auf das Beispiel mit dem Nebel und der Taschenlampe zurückkomme, dann ist das das, was ich, wenn ich die Taschenlampe auf meine Füße richte, dann kann ich meine Schuhe sehen, wenn die Taschenlampe ordentlich ist. Das, was ich unmittelbar da, wo ich stehe, mit den Mitteln, die ich habe, auf jeden Fall schon erkannt habe. Ne? Ja, die Ausgangssituation. Das geht bei ihm bis zu solchen Aufgaben wie zu zwei Zahlen eine mittlere Proportionale zu finden oder sowas. Das sind auch charakteristischerweise genau die Art von Aufgaben, die Sokrates, wo Sokrates einen ungebildeten Menschen dazu bringen kann, dass er die mit so ein paar kleinen Schubsern so quasi von selber löst. Ja, wie zum Beispiel eben dieses in ungefähr. Ja? Verstehen Sie, was gemeint ist? Also was er jemanden dazu bringen kann, aus diesem vorausgesetzten ursprünglichen Erkennen da wieder zu finden. Ne? Ich habe aus dem Begleiter, dem von meinem Freund sowieso, der nicht lesen, nicht schreiben, gar nicht kann, dem zeige ich, dem stelle ich diese und jene Aufgabe, wie machst du das? Und mein Freund sagt, na, der kann das unmöglich, der war nie in einer Schule, nicht? Oder dergleichen, der hat nie was gelernt, sagt das, nein, warte, für diese Art von Problem ist das gar nicht notwendig, dass der jemals was gelernt hat. Wir zeigen ihm, wie das Problem ist und wir sehen, der kann das von selber. Man muss ihn nur sozusagen in die richtige Richtung schubsen und davor bewahren, da in Irrwege sich zu verlieren, die zu nichts führen werden. Aber dann, wir sehen, dann kommt er von selber drauf. Das ist ungefähr, verstehen Sie, was gemeint ist? Das Wichtige ist, dass das ganz trivial ist und dass es sich hier bei dieser Angabe um eine Art von Erkenntnis handelt, für die man nichts kriegt. Weil das ist, was jeder kann. Ja? Das bringt dann nichts. Das hat nur den einzigen. Das ist nicht das, was wir wirklich, das ist das, was wir, wenn wir nicht ganz blöd sind, sozusagen sowieso immer schon können, wenn wir denken. Wenn wir zu denken anfangen, wenn wir anfangen, uns Fragen zu stellen, dann ist es das, was wir von vornherein schon können und wo man also nicht sagen kann, also wo das Wort Problem sozusagen in einer defizienten Weise verwendet wird, gewissermaßen. Weil das Unbekannte sozusagen noch gar nicht als Unbekanntes wirklich eine Rolle spielt. Ne? Es ist nur zufällig. Nicht immer aktuell präsent, wie das geht, dass man die mittlere Proportionale findet. Ja? Was heißt es, etwas anderes zu erkennen? Das ist die Frage. Was heißt es, etwas anderes zu erkennen? Etwas, was wir noch nicht allein dadurch erkennen, dass wir diese Ratio haben. Erste Antwort oder erste Folgerung. Wir haben also im Erkennen noch etwas anderes als die Ratio. Muss so sein. Und dieses andere im Erkennen selbst, das uns ermöglicht, etwas vom Erkennen Verschiedenes zu erkennen, dieses andere müssen wir durch dieses andere im Erkennen selbst müssen wir durch ein Zeichen vertreten. Und wir haben jetzt die Angabe, jetzt suchen wir das Zeichen für das Unbekannte. Also, was heißt es, etwas anderes zu erkennen? Etwas anderes zu erkennen, als das Erkennen sich selbst erkennen zu lassen, bedeutet einfach, im Erkennen selber auch noch was anderes zu haben, als nur dieses Erkennen. Also das Wichtige ist, dass man diese Dreistufigkeit sieht. Ja? Die Ratio im Erkennen, die möchte, und jetzt soll das Unbekannte konfrontiert werden. Und da müssen wir zurück und sagen, es muss auch im Erkennen selber schon was Unbekanntes geben. Weil sonst hätten wir ja das schon alles erkannt. Diese zusätzlichen Ressourcen im Erkennen, die wir noch nicht erkannt haben und die es uns und durch die uns sozusagen das Unbekannte, das vom Erkennen verschieden ist, überhaupt präsent machen. Für die hat er in diesem frühen Projekt, das heißt, das Buch, das hat er nie fertig geschrieben oder so, das heißt Regulär Directionem Ingenii, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, da hat er einen eigenen Namen für diese Zusatzressourcen, den nennt er Auxilia, Hilfskräfte der Erkenntnis. Das ist aber nur der Name. Und für die muss jetzt ein Zeichen eingeführt werden. Und das ist jetzt der entscheidende Schritt. Das Zeichen ist der Körper. Der Körper überhaupt ist das Zeichen für alles, was uns in der Erkenntnis selber nicht bekannt ist. Also man muss wirklich aufpassen, dass das Wort das andere, wenn ich sage, wie geht es jetzt etwas anderes zu erkennen, das tritt zweimal auf. Wobei der zweite Auftritt den ersten nachträglich so quasi suspendiert oder durchstreicht. Wie können wir etwas anderes erkennen als die Ratio selbst? Das ist der erste Auftritt. Und da ist mit dem anderen einfach irgendwas anderes gemeint. Alles, was von der Ratio verschieden ist, völlig unbestimmt was. Antwort: Das ist nur möglich, wenn es in der Erkenntniskraft selbst noch andere Ressourcen gibt, in denen das Unbekannte präsent werden kann. Und hier hat das Wort das andere einen höchst spezifischen Sinn. Hier ist nicht irgendwas anderes, sondern hier ist es eine andere Ressource im Erkennen selbst. Aber ist an sich natürlich noch immer undifferenziert und wird in seiner komplexen Gesamtheit, die wir noch nicht durchschaut haben, durch das Zeichen Körper vertreten. Und alle Unterscheidungen, die wir jetzt dann machen werden, die wir gerne machen wollen unter diesen zusätzlichen Ressourcen, alle Unterscheidungen, die wir da machen wollen, müssen wir machen in der Sprache der Beschreibung des Körpers. Das ist sozusagen seine Grundidee. Das ist auch die Idee, sozusagen, für die er zunächst einmal berühmt war, für die er kritisiert worden ist und wo man auch sagen kann, da ist er in vielen Bereichen ist er an dieser Idee gescheitert, an dieser Idee der Geometrisierung von allem einfach. Die Redeweise, mit der wir uns das heute am ehesten noch nahebringen können, ist, dass er den Körper so quasi als das generalisierte Modell sich ausgedacht hat. Es ist eine Art von Modelltheorie, die er da entwickelt hat. Für das, was wir noch nicht kennen, müssen wir ein Modell haben. Und das einzige Modell, das hier in Frage kommt, weil wir so überhaupt nichts darüber wissen, ist der Körper als solcher, weil der die maximale Differenziertheit hat von allem, was wir kennen, und den kennen wir aus der Geometrie. Also zum Beispiel, dass es einen Unterschied geben wird in diesem, was uns in der Erkenntnis selber unbekannt ist, dass es einen Unterschied geben wird zwischen den äußeren Sinnen und der Fantasie. Das ist etwas, was man nicht voraussetzen kann. Das wird alles suspendiert, diese ganzen Differenzierungen. Sondern wenn es so einen Unterschied überhaupt gibt, geben sollte, dann muss er erst gewonnen werden, müsste er erst gewonnen werden aus der Analyse der Beziehungen, die zwischen der Ratio und diesem Körpermodell bestehen. Das ist sehr, sehr, sehr radikal und dieses Denken, extrem radikal. Und wenn man das wirklich verstehen will, müsste man viel ausführlicher darüber reden. Jetzt kommt noch über diese verblüffende und radikale Sache mit dem Körper als Zeichen, kommt jetzt noch was dazu, was das hat noch ein Pendant, was ich Ihnen auch nicht wirklich motivieren kann. Aber was man heute besser versteht, vielleicht als viele Zeitgenossen von Descartes, wie soll man sich jetzt die Beziehung vorstellen? Man hat jetzt die Angabe, man hat diese Ratio und dieses Vermögen, sozusagen einfache Aufgaben der Proportionenlehre zu lösen. Und auf der anderen Seite hat man das Modell, den Körper. Jetzt will man die ja in Beziehung bringen. Man will ja was was wissen, wie die interagieren. Für diese Interaktion hat er jetzt, das kann man jetzt nicht so einfach das Modell nennen, aber es gehört zum Modell dazu. Da hat er eine bestimmte Vorstellung, wie diese Interaktion stattfindet. Also was wäre das, diese Interaktion, das ist das, was ich machen kann im Nebel mit meiner Taschenlampe. Was ich mit meiner Taschenlampe machen kann, ich kann sie aufdrehen, abdrehen, vielleicht habe ich eine zusätzliche Batterie oder sowas. Ich kann sie in verschiedene Richtungen halten, meine Taschenlampe. Ich kann mich bewegen. Vielleicht kann ich mich bewegen. Nicht so, das ist was Zusätzliches. Das hat man nicht immer im Anfang an dabei gehabt oder so. Aber was ist das, was ich damit tun kann? Nicht? Das würde dementsprechend, was man sagt, wie stellt er sich denn jetzt diese Beziehung vor zwischen der Ratio und dem Körper? Das ist doch genau das, was ihm dann in seiner späteren Philosophie, in den Meditationen so absolut problematisch geworden ist. Diese Beziehung stellt er sich vor als eine Beziehung des Lesens und Schreibens. Die Ratio kann von dem Körper etwas ablesen und sie kann auf den Körper etwas einzeichnen. Also da sehen Sie jetzt natürlich eine der vielen durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder eintreffenden Botschaften aus dem Aristoteles, nicht, mit dem Abdruck. Die Ratio zeichnet und liest. Man muss sich das Verhältnis vorstellen, wie, also er verwendet das Bild sozusagen eines Griffels, nicht, der sozusagen verwendet werden kann, um da eine Zeichnung hervorzubringen auf einer Unterlage. Also der zeichnet natürlich bei ihm nicht irgendwelche Kritzeleien, so wie die Patienten von Freud, sondern der zeichnet Kurven nach den Gesetzen der Geometrie. Und auf der anderen Seite kann man ihn auch verwenden, um die Bewegungen seines oberen Endes registrieren dann auf eine sehr, sehr komplexe Weise, die ist gar nicht so einfach, direkt im Nachfahren, was das für eine Figur war, die da schon eingezeichnet ist. Ja? Also der wichtige Punkt ist, wenn man das herunterbricht, so quasi auf noch allgemeinere Begriffe, dann besteht das ganze Ensemble, das er sich vorstellt, da diese Maschinerie besteht aus der Ratio, dem Körper, plus der Unterscheidung von aktiv und passiv. Die Ratio, das ist dieses Lesen und Schreiben. Das Lesen und Schreiben, das kommt letztlich darauf hinaus, dass der Intellekt, der eigentliche Intellekt, sich gegenüber diesen zusätzlichen Ressourcen so einmal aktiv, einmal passiv verwenden kann, nach diesen Bildern. Und jetzt kann man sagen, und jetzt sagt er, vielleicht bringt uns das mal dazu, dass wir die alten Unterscheidungen rekonstruieren können, die gemacht haben. Aber die sind völlig überflüssig jetzt. Die sind täuschend und irreführend. Aber wenn die Leute wissen wollen, wozu diese ganze Sache gut ist, dann kann ich es ihnen erklären. Ne? So, oder ich kann ihnen eine Aussicht geben. Ich kann Reklame machen für mein Modell. Verhält sich die Ratio passiv, dann handelt es sich um sinnliche Erfahrung. Verhält sie sich aktiv, zeichnet sie selber etwas, handelt es sich um Einbildungskraft. Um die Dauerhaftigkeit einer Zeichnung ist das, was man umgangssprachlich Gedächtnis nennt. Aber ihr braucht das alles nimmer mehr, diese Begriffe. Das sind auch nicht verschiedene Sachen. Das sind weder verschiedene Agenturen, noch sind das verschiedene irgendwo lokalisierte Kräfte oder von wo ausgehende Kräfte, die Einbildungskraft und die Sinne und dergleichen, sondern das sind nur verschiedene Zustände in dem immer gleichen Ensemble dieser Konstruktion. Nicht einmal in diesem Modell, der springende Punkt ist der, er sagt, nicht nur sind das keine wirklich verschiedenen Orte irgendwo oder Kräfte irgendwo, sondern nicht einmal innerhalb seines Modells sind sie etwas Bestimmtes, sondern das sind nur Funktionen oder verschiedene relationale Zustände in der Beziehung zwischen der Ratio und dem Körper. Ja? Also das ist einer der Fluchtpunkte oder Endpunkte dessen, was Ernst Cassirer bezeichnet als das große Aufkommen des funktionalen oder funktionalistischen Denkens in der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, also in diesen großen Bänden über das Erkenntnisproblem in der Wissenschaft und Philosophie der Neuzeit. Haben Sie das ungefähr? Sie müssen das ja nur als ein Bild, dem einer da eine, das einer entworfen hat und für seine Es ist einfach eine völlig andere Sache. Ne? Der interessiert sich gar nicht für das selber. Der interessiert sich für die Erkenntnis als Erkenntnis insgesamt. Und das, was für die anderen der Fokus des Interesses war, das sind für ihn einfach so bestimmte Funktionen. Da gibt es dann so quasi eine Gleichung dafür, was Erinnern heißt. Ich rede jetzt nicht weiter drüber, sondern ich sage nur, ein Effekt, der hier eintritt und der wirklich von allergrößter Bedeutung ist, ist das radikale Auseinandertreten an diesem Punkt von gewöhnlicher Sprache und der Sprache der wissenschaftlichen Theorie. Das tritt nicht nur auseinander, sondern das ist für ihn auch ein wesentliches und immer bewusst verfolgtes Motiv, dass man das registrieren muss. Vom Gedächtnis zu reden, ist letztlich eine Art von Mythologie in dieser Auffassung. Es ist vielleicht was, was wir nicht vermeiden können, aber es ist etwas, was immer ersetzt werden oder abgelöst werden müsste, wenn wir wissenschaftlich etwas erkennen wollen, wie unser Erkennen funktioniert, durch eine völlig andere Darstellung, letztlich Sprache. Sowohl bei Aristoteles wie auch bei Augustinus ist die Theoriebildung immer dem Weg gefolgt. Das Gedächtnis ist, was die Sinne sind, was anderes, und von beiden wollen wir wissen, wie und was sie sind und wie sie miteinander interagieren. Jetzt müsste man das völlig anders ausdrücken, was die da gesagt haben. Von dem, was man bisher Gedächtnis genannt hat, können wir gar nicht annehmen, dass es eine eigene Sache oder auch nur eine bestimmte strukturelle Instanz wäre, sondern das ist nur ein bestimmter Aspekt in der Beziehung zwischen zwei ganz anderen Sachen, von denen die eine bloß ein Modell, eine hypothetische oder vorläufige Entität ist. Der eine sagt, ich hätte gern wissen, wir können uns erinnern, die Tiere können sich erinnern. Ist eigentlich schon bei uns komisch, dass wir uns erinnern können, vielleicht noch komischer, dass auch welche, die nicht so sind, wie wir, sich erinnern können. Was ist eigentlich das Erinnern? So, und dann gibt es verschiedene Strategien, die entwerfen ihre Theorien. Ein anderer machen schon sehr früh Untersuchungen am Gehirn, im Schädel und so weiter. Die haben so einen Fokus. Was ist das Gedächtnis? Und jetzt heißt es aber, etwas, was man früher Gedächtnis genannt hat. Wir wissen gar nicht, was das genauer ist. Wir müssen es erst herausbringen. Aber wir müssen es herausbringen auf dem Weg der Verfolgung dieser Art von Fragestellung oder Beschreibung. Dass schon die traditionellen Theorien, diese Agenturen wie Gedächtnis, Imaginatio und so weiter, körperlich identifiziert haben, dadurch rücken sie der kartesischen Theorie nicht näher. Da kann man sich leicht irren. Man kann sagen, diese Sache mit dem Körper als generalisierten Modell für die unbekannten Erkenntniskräfte, das ist wirklich unglaublich. Aber andererseits, wenn man sich erinnert, haben doch schon diese ganzen Philosophen im Spätmittelalter gesagt, sie suchen im Gehirn, im Körper. Das ist was ganz was anderes, weil die haben es ja im Körper gesucht. Aber bei Descartes ist Körper in einer vollkommen anderen Bedeutung zu nehmen. Der ist ja gar keine reale Entität, der ist ja nur ein Modell, das ist nur die geometrische Struktur. Er behauptet überhaupt nicht in dieser Theorie, dass es einen von unserer Erkenntnis unabhängigen Körper wirklich gibt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das wird gar nicht behauptet. Das ist unentscheidbar letztlich für ihn. Dass das nicht geht, das ist jetzt eine echte Fußnote, ein Grund dafür, dass er das aufgegeben hat, das Projekt. Das ist meines Erachtens letztlich der Grund dafür gewesen. Das hat ihn in unüberwindliche Schwierigkeiten geführt und er ist dann zu der Auffassung gekommen, dass er beweisen muss, dass es einen von unserer Ratio verschiedenen Körper gibt. Und das ist das Beweisprogramm in dem Discours de la Méthode und in den Meditationen. Die sind dazu da, zu zeigen, dass es einen vom Denken verschiedenen Körper wirklich gibt. Das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Devise, was ist wie Denken, ist Denken und was ist wie ein Körper, ist der Körper und es gibt nichts, was beides ist. Es gibt keine Innerlichkeit im Körper und es gibt keine Ausdehnung im Denken, kein ausgedehntes Denken. Aber der junge Descartes ist an dem Punkt völlig anderer Auffassung und weigert sich, so quasi sich auf diese Frage überhaupt einzulassen. Das ist für ihn völlig uninteressant. Das ist ein Modell. Dieses Auseinandertreten von gewöhnlicher und Wissenschaftssprache ist und bleibt ein zentrales Problem der Wissenschaftsphilosophie. Was ist es denn, was uns diese oder jene wissenschaftliche Theorie erklärt? Es gibt tausenderlei Theorien über das Gedächtnis, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass sie von uns gar nicht mehr als Antworten auf die ursprünglich gestellte Frage, was ist denn das Gedächtnis, verstanden werden können. Deswegen werden wir nicht aufhören, von Gedächtnis auf die alltäglich eingeübte Weise zu sprechen, weil wir das, was wir auf diese Weise sagen und uns mitteilen möchten, weil wir das gar nicht in der Sprache der wissenschaftlichen Theorien mitteilen können. Wenn ich Ihnen sagen will, dass ich mich sehr gut an meine erste Begegnung mit meinem Freund Heinz Rüdiger erinnere, dann wäre ich nicht gut beraten, Ihnen das in einer Sprache mitzuteilen, die nur Zustände in meinem zentralen Nervensystem beschreibt. Das würde auch nie zum Ende kommen, dieser Beschreibung. Andererseits kann man dabei auch nicht stehen bleiben. Man kann nicht dabei stehen bleiben, aus verschiedenen Gründen kann man nicht dabei stehen bleiben, dass man sagt, das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Weil es tatsächlich so etwas gibt, wie einen Wandel im alltäglichen Gebrauch solcher Begriffe, der auf die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien reagiert. Allerdings ist diese Art von Wandel, diese Art des Transfers von dem, was wissenschaftliche Theorien, die in einer vollkommen anderen Sprache formuliert werden und die auch schon zu ihrer Konzeption einer völlig anderen Sprache bedürfen, also der Transfer zwischen solchen wissenschaftlichen Theorien und dem, was wir als für uns relevante Fragen in unserer gewöhnlichen Orientierung in der Welt verstehen, dieser Transfer ist enorm kompliziert. Den kann man nicht verstehen, indem man irgendwelche, ich meine, man kann gewisse Eckpunkte bezeichnen. Vieles von dem, was da interessant ist, taucht dann an den verschiedensten Punkten des sogenannten öffentlichen oder von mir aus auch politischen oder normalen Diskurses auf. In Bereichen, die eigentlich unvorhersehbar sind, tauchen solche Fragen, also wo man nicht von vornherein sagen kann, dort müsste es auf, zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung mit der Frage der Verantwortlichkeit der Physiker für die Entwicklung der Atombombe oder so. Das ist ein enorm viel diskutiertes und von Historikern und Wissenschaftstheoretikern und Wissenschaftlern erforscht. Aber da tauchen solche Fragen auf. Wie ist eigentlich dieser Transfer beschaffen? In vielen anderen völlig anderen Zusammenhängen taucht das auf. In ökonomischen Zusammenhängen spielt das eine Rolle. Da überlagern dann wieder andere Fragestellungen. Das ist wirklich enorm kompliziert und man löst das auch nicht. Oder man, wie soll ich sagen, viele Ansätze, die da gemacht werden, sich diese Prozesse verständlich zu machen, diese sind sehr langsame Prozesse. Viele Ansätze werden entwickelt in dem, was man Kulturwissenschaften nennt. Aber das hat auch dazu geführt, dass da Entwicklungen, wo die dann wieder was Eigenes geworden sind, die Kulturwissenschaften darum gekämpft haben, dass sie eine akademische Repräsentation finden können. Und dann fangen die auch wieder an, nach einer gewissen Zeit nur in einen eigenen Saft zu schmoren und vergessen dann oft auf diese Aspekte, die eben echt mit der Wissenschaft, Philosophie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssoziologie und diesen ganzen Problembereichen zu tun haben. Das ist eine enorm komplexe Sache. Ich habe es jetzt nur gesagt, damit man nicht glaubt, wenn man sowas sagt wie, na, ich kann Ihnen doch, dass ich meinen Freund Heinz Rüdiger noch so gut im Gedächtnis habe, darin beschreiben, dass ich Ihnen die Vorgänge in meinem zentralen Nervensystem beschreibe. Da kann man nicht stehen bleiben dabei. So einfach ist das auch wieder nicht. Es gibt einen Transfer. Und wir hören von gewissen Sachen zu sprechen auf, von denen vor Jahrhunderten gesprochen wurde, als würde es sie geben, weil die Wissenschaft uns erklärt hat, dass es da was eben, jetzt ist es nicht richtig zu sagen, nicht gibt, aber dass es keinen Sinn hat, von diesen Dingen zu reden, als würden sie existieren. Was ich Ihnen, ich mag jetzt dann, ich bin ja jetzt schon am Ende für heute, aber was ich Ihnen über den Kandel sagen will, über das Buch von Erich Kandel, das, ich sage Ihnen dann auch ein bisschen was natürlich über diese Theorien, die er da im Laufe seines Lebens entwickelt hat und über seine primären Forschungsinteressen. Aber das, was das Buch wirklich interessant macht und lesenswert auf jeden Fall, ist, dass das ein Wissenschaftler ist, der sich diese Frage immer bewusst gehalten hat. Dass ich als, der tut nicht philosophisch herumschwadronieren, nicht so ein Blabla wie ich von sich geben, sondern der ist immer der Wissenschaftler. Was den interessiert, ist Biology of Mind, die Biologie sozusagen des Erkennens insbesondere. Aber, und eben das Gedächtnis. Aber der hat sich immer bewusst gehalten, was war sozusagen die Frage, von der ich ausgegangen bin, was hat mich ursprünglich interessiert, durch welche Landschaften von verschiedenen theoretischen oder wissenschaftlichen Paradigmen bin ich dahin durchgekommen und was von dem, was ich ursprünglich wissen wollte, habe ich da jetzt eigentlich erkannt als Wissenschaftler. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Viele Wissenschaftler, die dieses Problem spüren, viele Wissenschaftler, die dieses Problem spüren, weichen in andere Richtungen aus, fangen an, philosophisch herumzudilettieren oder glauben, dass man, wenn man sich sozusagen da als Wissenschaftler dann einfach, wenn man abschnallt und nur mehr so redet, dass dann jeder verstehen kann, das ist kein Weg. Das führt immer nur dazu, dass man, das ist kein direkter Weg, das führt nur dazu, dass man den Menschen dann sagen sagt, das ist im Grunde eh schon Wissen. Nicht? Oder dass man sie in die Irre führt. Der Kandel ist da wirklich eine ganz, ganz tolle Ausnahme, weil der klar macht, wie sich das, was er ursprünglich wissen wollte, er wollte wissen, was ist die biologische Grundlage dafür, dass unser Gedächtnis so und in dieser Differenziertheit funktioniert. Und dann hat er eben diesen Fortschritt gemacht, den jeder Wissenschaftler machen muss, dass er seine Frage eingeengt hat, dass er die Generalität der Frage verliert, dass er sich auf was einlassen muss, wo nicht prima facie klar ist, wann oder wo das zu einer Antwort führen wird. Ich frage mich, was ist das Gedächtnis und letztlich steht da und dort, was ich wie viele Jahre lang beobachten, wie er so eine einzellige Sache zuckt, wenn es einen elektrischen Impuls kriegt. Was hat das miteinander zu tun? Das ist sehr schwierig. Ne? Okay, ich wollte nur noch ein kleines bisschen, ein Wort darf ich vielleicht noch sagen. Ich habe Ihnen ja versprochen, ein Punkt, wo man Descartes in Beziehung setzen kann zu den traditionellen Theorien, zu den so quasi vormodernen Theorien. Ein interessanter Punkt ist eben der, er redet ja trotzdem selber. Also er sagt ja so ähnliche Sachen wie ich. Wir müssen uns dann wir haben da dieses Modell und dann stellen wir uns vor, was immer als Gedächtnis bezeichnet wurde. Das ist einfach die Tatsache, dass die Bilder da bleiben oder die Zeichnungen. Als Einbildung heißt, der Verstand entwirft da etwas. Sinnlich erfangen ist der Verstand liest etwas ab und so. Haben wir einen Namen für dieses Ganze, außer dass wir sagen, das ist das Modellkörper? Und da ist sehr interessant, dass er sagt, er sucht unter diesen Dingen eins aus, was das alles ist. Und sein Wort dafür ist Einbildungskraft, Imaginatio. Also wenn wir dem Ganzen einen Namen geben wollen, diesem Gesamtkörper, dann nennen wir ihn Einbildungskraft. Das ist insofern ganz interessant, als das eine... Also da tritt dieser eine Aspekt hervor, den es schon in den mittelalterlichen Theorien gibt, die Einbildungskraft einfach als das Vermögen, das andere präsent zu machen. Das ist für ihn das Wichtigste an dem Ganzen. Das entspricht ja auch genau dem, dass es ein Modell ist. Ein Modell ist etwas, was es nicht selbst ist, vorläufig mal vertritt. darum nennt er das Einbindungskraft. Und man kann das ein bisschen verstehen, jetzt mache ich dann für heute wirklich Schluss, man kann das ein bisschen verstehen als in Bezug, in kontrastierenden Bezug auf diesen Gedanken bei Augustinus, dass sozusagen das Gedächtnis eigentlich das ist, was am höchsten ist in der Seele und dass der Intellekt im Gedächtnis verortet werden muss, statt das Gedächtnis als Spezialfunktion im Intellekt. Das lässt sich bei Augustinus, wie Sie gesehen haben, nicht ganz durchhalten. Er muss dann von mentalen oder geistigen Fähigkeiten sprechen, die nicht ganz im Gedächtnis aufgehen. Aber im Prinzip sieht man bei ihm, er will das Gedächtnis als diese Hauptinstanz haben. Und im Unterschied dazu will Descartes die Fähigkeit, Abwesendes vorzustellen. Wäre für ihn, wenn man ihn zwingen müsste, immer nur in der alten Sprache zu sprechen, dann würde einem Primat nicht des Gedächtnisses, sondern der Einbindungskraft setzen. Also für heute Schluss und nächstes Mal erzähle ich Ihnen da ein bisschen was über diese Karriere und die Entwicklung in dem Buch In Search of Memory heißt das. Bis nächste Woche.